Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. In unserer Gemeinde ist es so, wenn Abendmahl gefeiert wird, dann soll die Predigt kürzer sein. Hier nicht. Okay, dann fühle ich mich frei. Vielleicht kurze Buchvorstellung. Ich hatte zwar schon mal dabei, also wenn noch jemand interessiert ist an einem Buch von Richard und Brigitte Straube, den Gründern des Helpcenters, liegen da hinten noch ein paar aus. Oder Nachrichten von unserer Arbeit. Ein paar Informationsblätter liegen verschiedene hinten. Oder noch ein Andachtsbuch könnt ihr auch gerne mitnehmen. Ja, Grüße auch von meiner Frau, die leider nicht kommen kann, aber sie schaut zu. Liebe Grüße, wo ist die Kamera? Anna zu Hause, die hat auch gestern mit zugeschaut. Von daher fühlt man sich da auch verbunden. Und dann kriege ich auch Resonanz von ihr. Das ist ganz gut. Ja, viele unserer Gäste im Helpcenter, also Helpcenter, für die, die es nicht wissen, ist ja eine christliche Seelsorgeeinrichtung für Menschen in Krisensituationen. Wir betreuen die für eine längere Zeit, bis sie wieder klarkommen im Leben und hoffentlich auch Jesus finden oder eine bessere Beziehung zu Jesus bekommen. Das ist so unser Wunsch und das ist natürlich macht natürlich Arbeit. Wir haben immer eben krisengeschüttelte Menschen, die aus Problemsituationen kommen. Und eine Feststellung ist, aber das ist wohl nicht nur bei denen, die zu uns kommen, den Gästen, ganz viele von ihnen haben Probleme mit ihrem leiblichen Vater. Deshalb habe ich mich so ein bisschen abgesichert. Darf ich überhaupt über dieses Thema reden? Wie würdet ihr Gäste denn reagieren, wenn ich darüber rede? Und die eine Frau sagte dann tatsächlich, also wenn sie ein positives Beispiel von einem Vater hört, dann kriegt sie so einen Hals, weil sie eben einen Vater hat, der nicht so toll ist. Und wenn ich in meinen Bekanntenkreis schaue, also Männer, die jetzt im ähnlichen Alter sind wie ich, da ist mir tatsächlich niemand eingefallen, der ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat. Vielleicht ist es bei euch anders, aber das ist eine Feststellung. Gut, das sind ja auch die meisten, sind keine Christen. Aber ein Vaterproblem scheint wirklich ein großes Problem zu sein in unserer Gesellschaft, auch unter Christen. Und ich hoffe, dass wir das nicht auf Gott übertragen. Was natürlich zwangsläufig oft geschieht, wenn man einen schlechten Vater hat, dass man eben so ein Gottesbild auch hat. Aber ich hoffe, dass sich das verändert oder dass wir zumindest bereit sind, obwohl wir vielleicht auch einen schlechten Vater hat, dass unser Vater im Himmel das ausgleicht, was unser irdischer Vater versäumt hat. Das ist meine Hoffnung und mein Ziel und mein Wunsch. Und ich glaube, wir reden gerade im Helpcenter jetzt in der Bibelarbeit über dieses Thema. Und dann dachte ich, vielleicht sollte man darüber mal predigen. Also das ist jetzt ein Versuch, über dieses Thema zu predigen. Da könnte man wirklich nicht ausschöpfen, aber ich werde ein paar Dinge anreißen. Ich habe es gewagt, mal ein ganz langes Thema zu formulieren, wo eigentlich die komplette Predigt enthalten ist, viel mehr müssten wir eigentlich gar nicht sagen. Hoffentlich haben wir so ein Vaterbild, so ein Gottesbild, nämlich mein barmherziger Vater verzeiht mir alle meine Fehler, hört auf meine Gebete und sorgt für mich, damit ich am Ende eine Belohnung kriege. Wenn man es dreimal liest, kann man es vielleicht sogar auswendig. Nehmt es mit und gebt nicht auf, bis ihr so ein Gottesbild habt. Und so begeistert seid von Gott als eurem Vater. Mein barmherziger Vater, verzeiht mir alle meine Fehler, hört auf meine Gebete und sorgt für mich, damit ich am Ende sogar eine Belohnung bekomme. So ist Gott. Mein Vater, Matthäus 6, ist ja das Vaterunser erwähnt. Da heißt es ja in Vers 9, wie wir beten sollen, unser Vater im Himmel oder Andersrum, Vater unser im Himmel, unser Vater, mein Vater. Das ist mein Vater, mein Papi. Kennen wir von dieser Stelle, Galater 4, Vers 6. Wir dürfen Abba, lieber Vater, zu Gott sagen. Hoffentlich sagen wir das. Hoffentlich haben wir so ein Gottvertrauen, dass wir Papi zu ihm sagen können. Also wenigstens im Herzen, dass wir ihn vielleicht so ansprechen im Gebet, aber dass wir so eine Herzenshaltung zu ihm gegenüber haben. Dass wir so einen Gott haben, der dessen Kind ich sein darf, dessen vertrauensvolles Kind ich sein darf. Wir sollen ja glauben wie die Kinder. Wir sollen vertrauen wie die Kinder. Da brauchen wir natürlich auch einen Gott, dem wir vertrauen können. Und damit müssen wir erstmal auch generell was klären. Haben wir überhaupt Gott als Vater im Herzen? Sind wir überhaupt schon Gottes Kinder? Das wird zwar so oft so geredet, wir sind doch alle Gottes Kinder. Nein, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab Gott die Macht, Gottes Kinder zu heißen. Johannes 1, Vers 12. Die ihn aufnahmen, wir müssen bekehrt sein. Wir müssen Jesus aufgenommen haben ins Herz, damit diese Beziehung zu Gott, Jesus kam ja, um den Vater zu offenbaren, damit wir auch eine lebendige Beziehung zu Gott haben können, müssen wir uns erstmal bekehrt haben. Müssen wir erstmal bereit sein, Ja zu sagen zu dem Angebot Gottes, was er uns gemacht hat in seinem Sohn. Und oft habe ich den Eindruck, Christen geht es so in erster Linie darum, wir brauchen eine gesunde Lehre. Natürlich ist es wichtig und gut. Wir brauchen eine möglichst gute Theologie. Das ist Gottes Wort, das müssen wir glauben. Aber der Glaube ist ein Beziehungsglaube. Die gesunde Theologie ist gut und schön. Wir brauchen eine gute Beziehung zum lebendigen Gott. Unsere Gäste, unsere Hilfesuchenden, die zu uns kommen, sind ja oft Christen, meistens. Die kennen sich sogar oft gut aus in der Bibel. Manche besser als die Mitarbeiter. Aber die Beziehung ist gestört. Die Beziehung zu Gott, mein Vater, ist das mein Vater? Ich habe eine Erwartungshaltung an Gott. Das ist mein Vater. Das ist eine lebendige, tragfähige Beziehung. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo jemand mal als Seiltänzer über die Niagara-Fälle ein Seil gespannt hat und ist da hin und her gelaufen und eine jubelnde Menge am Rand, die ihn beklatscht hat. Und dann hat er auch eine Schubkarre drüber geschoben. Und dann hat er gesagt, glaubt ihr das zu den Zuschauern, dass ich auch jemand darüber schieben kann? Ja klar, glaubten die das? Ja, setzt sich doch mal rein. Nee, das wollte keiner. Bis auf einen kleinen Jungen, der bereit war, das zu tun und sich reinzusetzen, nämlich der Sohn. Der vertraute seinem Papa, dass er ihn da drüber fährt. Der traute sich, sein Sohn. Haben wir Gott als Vater, dem wir zutrauen? Der schafft das schon. Der bringt mich schon dahin, wo er mich hinhaben will. Mein Vater, eine persönliche Beziehung, das wünsche ich euch. Und das ist das Heilsamste, was es gibt. Und wenn unsere Gäste diese Beziehung zu Gott geklärt haben und eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott haben, Gott erleben, das ist oft der wichtigste Schritt, dass sie neben der gesunden Theologie natürlich auch heil werden können. Mein Vater, mein barmherziger Vater, mein barmherziger Vater. In Matthäus 7, also ich werde viele Stellen aus dem Matthäus-Evangelium so erwähnen, die nah beieinander sind. Aber das ist jetzt die Parallelstelle zu Matthäus 7. Das fängt ja an in Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Der gleiche Text steht ja auch in Lukas. Und da steht, direkt vor dem richtet nicht, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzig. Unser Gott, unser Vater ist barmherzig. Das ist kein strafender Gott. Kein richtender Gott. Natürlich wird er als Richter auch kommen, aber in erster Linie ist er barmherzig. Mit seinem Volk im Alten Testament war er barmherzig und gnädig und geduldig. Irgendwann muss er auch mal die Reißleine ziehen. Aber erstmal ist er gnädig und barmherzig und geduldig. Und wenn jemand umkehrt, gibt es immer die Möglichkeit umzukehren. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz für die Not anderer und nimmt sich ihrer mildtätig an. Kennen wir ja vom barmherzigen Samariter. Ich weiß noch, wie ich die Geschichte als Kind gehört habe. Ich glaube, im Religionsunterricht war das. Ich konnte das nicht fassen. Also ich habe immer gedacht, das reicht doch jetzt. Also was der barmherzige Samariter, es reicht doch jetzt, dass er den versorgt, dass er den auf seinen Esel packt und dass er den zur Herberge bringt. Aber dann gibt er dem Wirt noch Geld, damit er ihn versorgt. Der Wirt hätte doch auch das bezahlen können, der kann doch auch ein bisschen barmherzig sein. Aber dieser barmherzige Samariter, der gibt noch mehr, viel mehr, als er hätte tun müssen. Ich dachte damals, das war mir unbegreiflich, wie kann man so sein? Das reicht doch jetzt, er hat doch genug Gutes getan. Die anderen sind ja vorbeigelaufen, der Priester und der Levit, die haben sich ja gar nicht gekümmert. Und er hat viel zu viel getan, habe ich damals gedacht. Ja, viel zu viel. Aber so ist doch Gott. Der tut viel zu viel, das haben wir gar nicht verdient. Diese Gnade, diese Barmherzigkeit, die er uns erübrigt. Ich kam mit 17 Jahren betrunken nach Hause, wurde gebracht, weil ich nicht mehr mein Moped fahren konnte. So stockbesoffen war ich. Und dann kam ich nach Hause nachts um 2:30 und wurde gebracht von einer Bekannten und einem Freund. Und dann klingelten die und mein Vater öffnete die Tür. Also er wurde aus dem Schlaf gerissen und musste dann nachts um 2:30 aufstehen, um seinen Sohn in Empfang zu nehmen. Und dann hatte ich so ein bisschen Filmriss, aber so eine Szene blinkte da noch auf, dass ich dann irgendwann mich übergeben habe, weil ich hatte halt viel zu viel. Ich wollte mich einfach mal besaufen und wusste nicht, wann hört man da auf, wann ist man richtig besoffen. Dann habe ich alles wieder rausgekotzt. Und da habe ich nur noch so eine Szene in Erinnerung, dass ich über der Kloschüssel da am Erbrechen bin und mein Vater steht daneben oder sitzt daneben, weiß ich nicht, und hat entweder den Arm um mich gelegt oder die Hand gehalten und hat es einfach miterlitten. Es kam nie ein vorwurfsvolles Wort von ihm. Wie kannst du nur, was hast du gemacht am nächsten Tag oder irgendwann? Kann mich nicht erinnern, dass da irgendein Vorwurf kam. Der war einfach barmherzig, der hat es einfach hingenommen. Übrigens habe ich dann jahrelang nichts mehr getrunken. Vielleicht hätte ich anders reagiert, wenn er mir Vorwürfe gemacht hätte, ich weiß nicht, aber der hat einfach vertraut, dass ich selber die Lektion daraus ziehe und es nicht mehr tue. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein glückliches Beispiel für Barmherzigkeit ist, aber für mich war das mein barmherziger Vater, der nicht da gleich. Wie kannst du nur und Sohn? Und fast alle meine Freunde, die haben sich manchmal nicht nach Hause getraut, wenn sie irgendwas angestellt haben. Selbst wenn sie zu Unrecht oder eine Beule gefahren hatten, vielleicht nicht mal schuld waren, die haben sich nicht getraut, nach Hause zu fahren, das dem Vater zu sagen, da ist das und das passiert. Da ist Gott aber barmherzig. Wie kannst du nur, der zeigt doch nicht mit dem Finger und schimpft uns aus. Das ist ein barmherziger Gott. Aber das sollten wir natürlich auch sein. Wir sollen barmherzig sein wie unser Vater im Himmel. Wir sollen uns eine Scheibe abschneiden. Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Missetat leugnet oder wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Also ist schon auch so eine Erwartungshaltung, also Gott lässt nicht alle Fünfe gerade sein. Aber wir dürfen bekennen. Wir dürfen immer wieder bekennen und er vergibt immer wieder. Wir dürfen bekennen, bekennen, egal was wir anstellen. Und er ist barmherzig. Und er verzeiht alle meine Fehler. Er vergibt Sünde. Er trägt es nicht nach. Mein Vater hat mir mal sein Auto ausgeliehen, es war ein Audi 80, ziemlich neu. Und ich habe den Motor kaputt gefahren. Ohne Öl, vergessen Öl nachzufüllen, die Öllampe hat geleuchtet. Ich fahre weiter auf der Autobahn. War ja auf dem Weg in die Disco, muss ja da noch ankommen, das Auto voll mit jungen Leuten. Der Motor hat es mir nicht verziehen, aber mein Vater hat es verziehen. Der hat es einfach reparieren lassen, bezahlt und kein Wort mehr drüber verloren. Ich weiß gar nicht, ich fand es gar nicht unbedingt richtig. Ich hätte ruhig dafür auch ein bisschen gerade stehen können. Und ich würde wahrscheinlich als Vater auch selbst anders halten. Man kann ruhig auch ein bisschen Folgen haben von dem, was man falsch gemacht hat als Kind, als Sohn, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und doch war dieses Verhalten doch Gott sehr ähnlich, oder? Gott verzeiht. Der schaut nie mehr hin. Der hält uns die Sünde nie mehr vor. Die ist am Kreuz von Golgatha gelöst. Und alles, was wir noch tun werden, ist schon vergeben vor 2000 Jahren. Was ich morgen tue, übermorgen, heute, da steht Jesus vor dem Vater, vertritt uns, dafür bin ich gestorben, dafür bin ich gestorben, dafür bin ich gestorben. Und der Vater sagt, alles klar, egal was wir anstellen, das ist vergeben, so ist Gott. Alles, was wir rückwirkend getan haben, natürlich, wir müssen es bekennen. Wir müssen es schon bekennen, immer nennen, sagen, das war nicht okay. Ich bekenne das dem allmächtigen Gott. Wer seine Sünde bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Und wir dürfen, und dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. 1. Johannes 1, Vers 9. Aber wir müssen sie bekennen. Aber Gott vergibt. Und hier Vers 14 heißt es ja, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Gott will vergeben, Gott hat eigentlich vergeben, aber man kann sagen, damit eng verbunden ist natürlich auch wieder die Herausforderung an uns, dass wir auch vergeben sollen, dürfen, müssen. Und wir können auch. Jesus betet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diesem vergebenden Vater, der ja vergeben will. Und wir dürfen auch vergeben, weil der Vater uns vergibt. Und warum können wir es? Weil Gottes Geist in uns wohnt. Und Gottes Geist ist ja Gott. Und Gott vergibt. Nur Gott kann vergeben, nicht wir. Gott kann vergeben, aber Gottes Geist wohnt in mir, deshalb kann ich vergeben, weil Gott in mir vergibt. Und deshalb brauche ich Vergebung und die muss durch mich durchfließen, eine vergebende Haltung anderen gegenüber. Aber das ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Manchmal fließt die Vergebung eben nicht weiter, bleibt stocken. Wir haben gerade einen Gast, der nicht bereit ist zu vergeben, der nicht bereit ist, seinem Vater zu vergeben. Natürlich war das ein schlimmer Vater, aber auch dem muss ich vergeben, was er getan hat. Und wenn ich das nicht vergebe, und so erleben wir es bei dem Gast, dann bleibt er eben auf der Stelle stehen und wird nicht heil. Dann tritt er eben auf der Stelle und guckt immer bei geistlichen Themen nach unten und man merkt, glaubensmäßig passiert da nichts. Weil er nicht will, weil die Vergebung nicht durch ihn durchfließt. Wir müssen erkennen, Gott vergibt, mein Vater vergibt, immer und immer und immer wieder. Und mein Vater erhört Gebete. Vielleicht sagst du, bei mir stimmt es nicht. Gott hört nicht auf meine Gebete. Die Frage ist manchmal, was beten wir denn eigentlich? Was steht hier? Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Mein Vater hat mich nicht Auto fahren lassen, als ich 5 Jahre alt war. Hätte ich gern gemacht. Macht doch Spaß. Da hätte ich ja dann sagen können als 5-Jähriger, also Papa ist böse. Papa liebt mich nicht. Der nimmt mich nicht ernst. Doch. Aber ich bin erst 5. Ich durfte dann recht früh Auto fahren, weil mein Papa Fahrlehrer war. Also mit 6 habe ich schon mal hinter dem Steuer gesessen. Fahrschulwagen, der Fahrlehrer rechts, das geht dann schon, der kann von rechts aus auch steuern, aber ich saß hinter dem Lenkrad. Natürlich im Wald, wo niemand war, bis auf den Bürgermeister. Der kam dann plötzlich da als Spaziergänger entgegen, sieht da so einen 6-Jährigen am Steuer. Aber ich durfte nicht alleine fahren. Der musste das Auto steuern. Ich habe nur gedacht, ich fahre. Habe das Lenkrad halt bewegt. Aber als ich 18 war, da durfte ich fahren. Da durfte ich das Auto ausleihen. Da durfte ich sogar kaputt fahren. Da hat er die Bitte nicht mehr abgeschlagen. Wie ist denn unser Verhältnis zum Vater? Wie beten wir denn? Wie bitten wir denn? Was erwarten wir denn von Gott? Nochmal zurück zum Text. Geht's mir darum, dein Name werde geheiligt, geht's mir in meinen Gebeten darum, dass Gottes Name geheiligt wird? Oder geht's mir nur, dass ich das kriege, was ich will, dafür bete ich doch schließlich. Ja, wie egoistisch ist das denn? Das sind doch keine Gebete, keine biblischen Gebete, das sind Egoist. Wir können ganz egoistisch beten. Jakobus 4, ihr bittet übel, damit ihr es in euren Lüsten vergeudet, wie es da so drastisch ausgedrückt wird. Man kann ganz egoistisch, egozentrisch beten. Was soll Gott denn da machen? Das ist dann so, wie wenn ein 5-Jähriger unbedingt das Auto von Papa fahren will. Nee, das steht dir nicht zu. Vielleicht sollten wir manchmal unser Gebetsleben prüfen. Geht es ums wirklich um die Ehre Gottes? Oder was steht hier noch? Dein Reich komme. Haben wir diese Erwartungshaltung, Gott kann jederzeit kommen? Gott ist souverän, ist allmächtig, er kann machen, was er will und ich bin auch noch da. Dein Wille geschehe, geht es mir wirklich um Gottes Willen in meinem Leben oder geht es mir darum, dass ich meinen Willen tue und Gott soll so ein bisschen das segnen, was ich will? Habe ich schon oft gehört, solche Gebete, dass man unbedingt irgendwas haben will und dann es noch so absegnen lässt von Gott. Nee, es geht um Gott. Mein Leben dreht sich um Gott. Gott ist im Mittelpunkt, hoffentlich in meinem und deinem Leben. Er hat das Sagen, er ist souverän, er ist allmächtig. Ich gehöre ihm, ich vertraue mich völlig ihm an. Und er kann machen, was er will. Und je besser ich Gott kenne, desto mehr Gott zentriert werde ich auch beten, oder? Da werde ich nicht irgendwelche komischen Wünsche haben, Herr, schenk mir eine Million oder ein Porsche oder keine Ahnung. Natürlich kann man als Christ auch einen Porsche fahren, aber es dreht sich hoffentlich in mein Leben um dieses Auto. Und wie gesagt, wie kleine Kinder zum Vater, also ich muss sagen, ich konnte meinen Kindern fast keine Wünsche abschlagen als Vater, wenn die so zu mir, gerade bei meinen Töchtern, wenn die so zu mir kamen und irgendeine Bitte hatten, da wollte ich am liebsten das tun. Natürlich habe ich das nicht immer tun können, weil es vielleicht nicht gepasst hat, weil es ihnen vielleicht geschadet hat. Aber die Herzenshaltung war da, ich möchte doch denen helfen, dass sie das schaffen. Wenn sie kamen mit irgendeinem kaputten Spielzeug, Papa, kannst du das reparieren, bitte reparier das doch. Da habe ich das alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich das reparieren konnte. Zur Not wird ein neues gekauft. Aber ich habe versucht, diese Gebete zu erhören. Und Gott ist doch viel mehr so ein großer, wunderbarer Papa, der auf unsere Gebete hört. Aber wir sollten vielleicht manchmal überdenken, was beten wir denn eigentlich? Ist es im Willen Gottes? Geht es mir um Gottes Ehre? Ist diese Gebetserhörung, wenn Gott die denn schenken würde, verherrlicht die Gott? Oder geht es mir dann nur ein bisschen besser, weil ich das Gebet erhört bekomme? Nein, die Haltung, es soll Gott ehren, wenn das Gebet erhört wird. Gott soll dadurch groß werden, wenn er mein Gebet erhört. Da merke ich dann plötzlich, ja, dann geht es ja im Gebet, auch ganz biblisch, viel mehr um Anbetung, oder? Als um meine Bitten. Anbetung ist in der Bibel ganz groß. Von Gott, dass Gottes Größe noch größer wird. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn man mehr lobt und dankt und Gott anbetet, werden die Bitten immer kleiner und unwichtiger. Man staunt immer mehr über Gott und hat plötzlich gar nicht mehr so viele Wünsche. Probier es mal aus. Mein Gott, mein Vater, er hört Gebete. Und mein Vater sorgt für uns, sorgt für mich. Eine unserer Gästefrauen erzählte mir Folgendes. Als ich so erzählt habe, dass mein Vater mich öfter mal abgeschleppt hat, weil ich immer so alte Autos hatte als 18-, 19-Jähriger, da ist man halt mal liegen geblieben, wie das so ist. Und konnte ich meinen Papa anrufen und dann hat er mich mit dem Abschleppseil abgeholt, hat mir immer im Koffer, stand glaube ich immer eins im Kofferraum und dann abgeschleppt. War ein Abschleppweltmeister, lernte man das Fahren mit dem Abschleppseil, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie oft er das gemacht hat. Als ich das so unseren Gästen erzählt habe, da erzählte eine Frau, als ich mal liegen geblieben bin, da kam mein Vater zufällig vorbei, aus der Gemeinde gerade, aus einer Gemeindeveranstaltung ist er vorbeigefahren, bin da liegen geblieben, der steigt aus und sagt nur, musste zusehen, wie du mit der Situation klarkommst, stieg wieder ein und fuhr weiter. Boah, so eine Wut hat sie bis heute auf diesen Vater. Der lässt sie einfach stehen, da gab es vielleicht schon ein paar Gründe. Aber was ist denn das? Solche Väter gibt's. Aber wenn wir so einen hatten, hoffentlich projizieren wir das jetzt nicht auf Gott, sondern umgekehrt. Wenn mein Vater so doof war, so doof ist und so gemein und so fies, wie ich ihn erlebt habe, wie viele, die ich kenne, ihn erlebt haben, dann erwarte ich jetzt, dass Gott diesen Mangel ausfüllt. Dann erwarte ich jetzt, dass Gott sich offenbart, dass er anders ist und dass er, obwohl ich das als leiblich nie erlebt habe mit meinem irdischen Vater, kann er doch diesen Mangel ausfüllen, oder? Mein Vater ist jetzt tot, er kann mich nicht mehr abschleppen. Aber die Tage habe ich was Tolles erlebt. Das war, glaube ich, am Donnerstag. Da sind wir mit dem Firmenwagen. Ich war mit zwei Gästen, zwei Männern beim Friseur. Muss ja auch mal sein. Dann fahren wir meistens mit, dass die keine Dummheiten machen. Und dann kommen wir mit dem Auto bis zum Friseur. Ein paar Kilometer gefahren. Und danach sprang das Auto nicht mehr an. Und dann habe ich mit dem Handy versucht, im Helpcenter alle möglichen Leute zu erreichen. Im Büro angerufen, meine Frau angerufen, eine Mitarbeiterin angerufen, die eine private Nummer hatte, keinen erreicht. Dann habe ich im Mutter-Kind-Haus, was zum Helpcenter gehört, angerufen. Da ging nur der AB dran. Das gab es noch nie. Da ist immer irgendjemand erreichbar. Es war keiner erreichbar. Und dann habe ich gedacht, gut, rufe ich mal in der Werkstatt an, Firma Linge, wo wir alle unsere Helpcenter-Autos zur Reparatur bringen. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, ja, ich komme sofort vorbei. Und dann hat er so ein Gerät mitgebracht, also so eine Riesenbatterie, hat das Auto zum Laufen, also es wäre mit einem anderen Fahrzeug, hätten wir es gar nicht überbrücken können. Der hat es zum Laufen gebracht. Und wir konnten zur Werkstatt fahren, weil die Batterie musste gewechselt werden. Und an der Werkstatt war gerade ein Mitarbeiter, der aber an dem Tag frei hatte, vom Helpcenter, der hat gerade da jemanden hingebracht zur Werkstatt und hat uns dann nach Hause mitgenommen, damit wir nicht noch eine Viertelstunde warten müssen, bis die Batterie gewechselt ist. Und da dachte ich nur, also genialer geht's ja gar nicht. Wie gut, dass ich niemand erreicht habe, weil dann hätten die uns ja nur abgeholt, wir hätten das Auto aber stehen lassen, dann hätte ich mich am nächsten Tag drum kümmern müssen. Jetzt kam direkt der Werkstattchef, hat das Auto zum Laufen gebracht, wir haben es gleich zur Werkstatt gebracht und es lief wie geschmiert. Und der Mitarbeiter hat uns nach Hause gefahren. Ich dachte, das war ja Wahnsinn. Viel besser, als ich mir es vorher hätte vorstellen können. Gott sorgt doch für uns, oder? Ich muss jetzt immer nicht beim Auto sein, aber so Beispiele fallen mir halt gerade ein. Und ganz oft bete ich so, wenn die Not da ist und sag Gott, Herr, du versorgst. Jetzt erwarte ich und bin gespannt, wie du das jetzt machst. Ich weiß gerade nicht weiter. Matthäus 6, Vers 30, da heißt es ja, wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Unser himmlischer Vater weiß, was wir bedürfen. Der hat die Haare auf dem Kopf gezählt. Dem entgeht nicht, wenn ein Spatz vom Himmel fällt oder vom Baum fällt. Der weiß alles. Wir dürfen ihm grenzenlos vertrauen. Der wird schon sorgen für uns. Auch wenn wir denken, die Welt bricht zusammen. Nee. Gott sorgt. Wie gesagt, gestern, egal welche Krise gerade kommen mag, Gott wird mich schon tragen zur Not. Entweder gibt er mir die Kraft, das auszuhalten, zur Not trägt er mich halt. Ich kann doch nie tiefer fallen als Gottes Hand. Da bin ich doch am besten aufgehoben. Dann kann ich doch auch ihm vertrauen, dass er mir alles gibt. Wir singen doch das Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in ihm ist alles, was ich brauche. Ich brauche nicht mehr. Wir meinen immer nur, wir brauchen das, was die Werbung uns vorgaukelt. Wir brauchen das, wir brauchen jenes, wir brauchen das, um glücklich zu sein. Nee, wir brauchen einen Vater im Himmel, zu dem wir grenzenloses Vertrauen haben, dass er für uns sorgt. Das tut er, hat er versprochen, hat er verheißen. Und wir dürfen alle unsere Sorgen immer wieder auf ihn werfen. Ist ja auch eine Verheißung. Denn er sorgt für euch. Er sorgt auf jeden Fall. Das muss er, weil er es versprochen hat. Gott tut, was er hält. Irdische Väter halten ja manchmal ihr Wort nicht und dann rutscht einmal irgendwas raus und dann kann man es gar nicht halten. Gott ist nicht so. Der sagt nichts, was er nicht halten kann. Der hält, was er verspricht. Das heißt, er kümmert sich um meine Sorgen. Eigentlich ist es ja dann super, wenn ich viele Sorgen habe, oder? Dann erlebe ich ja ihn noch mehr als Kümmerer. Also wir brauchen gar keine Angst haben vor dem, was kommt. Gott sorgt schon dafür, dass es gut wird. Und der Vater belohnt uns. Hier heißt es ja in Vers 1 schon, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr nicht sie übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Also ich denke, den Lohn haben wir auf jeden Fall. Aber hier ist ja eine falsche Herzenshaltung. Wenn man nur wie die Pharisäer drauf aus ist, gut dazustehen, das zeugt ja nicht von einem wirklich echten, tiefen Glauben. Man will ja nur so einen Schein glauben. Er stellt sich da, hier bin ich. Ich tue Recht und scheue niemand. Ich will was darstellen. Pharisäerhaft. Wie der Pharisäer und der Zöllner. Danke, dass ich nicht so bin wie dieser da. Aber der Zöllner ging gesegnet nach Hause. Wir werden belohnt. Die Belohnung ist uns eigentlich sicher. Aber entscheidend ist natürlich, dass ich ein Gotteskind bin, ist klar. Und er will mich gebrauchen. Das Tolle ist, er gibt mir die Gaben, er schenkt und wirkt die Frucht. Ich muss eigentlich nur vertrauen. Gott erwartet gar nicht so viel von mir, außer dass ich ihm grenzenlos vertraue. Und natürlich auch gehorsam bin. Aber das ist ja eine Folge von einem riesengroßen Vertrauen. Dann fällt mir ja Gehorsam auch ganz leicht. Weil ich Gott vertraue, er macht keinen Fehler. Der führt alles zum Besten, er ist wunderbar, der trägt, der führt, der leitet. Und er belohnt mich sogar noch am Ende. Das habe ich ja eigentlich gar nicht verdient. Ich habe doch die Hölle verdient. Und stattdessen komme ich in den Himmel und werde noch belohnt. Krieg allemal die Krone der Gerechtigkeit und den Siegeskampfpreis der himmlischen Berufung. Und was weiß ich noch, was alles. Gott belohnt mich. Ist doch der Wahnsinn. Obwohl ich ja eigentlich nur dankbar sein darf für seine Gnade, was er alles tut und wirkt. Und ich bin doch nur ein unnützer Knecht. Und krieg dann dafür noch eine Belohnung, weil ich nur das tue, was er schon vorbereitet hat. Die Werke, in denen ich wandeln soll. Er macht alles. Ist eigentlich ganz leicht, Jesus nachzufolgen, oder? Es kostet nur mich Selbstaufgabe, Selbstverleugnung, das Kreuz auf mich nehmen. Das ist das Schwere. Ich stehe mir auf dem Weg. Aber Gott kümmert sich um alles. Ich hoffe, wir haben so einen Gott, dem wir begeistert dienen. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet wird, heißt ja in der Bergpredigt. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Das ist doch egal, dann werde ich halt mal angemacht. Ich werde ja hier nicht mal getötet in Deutschland, um meines Glaubens willen. Höchstens ein bisschen verspottet, hier und da mal, aber so oft kommt das gar nicht unbedingt vor. Da wäre es ja fast besser, wenn wir mehr Druck hätten, oder? Dann ist die Belohnung größer. Wollen wir aber gar nicht unbedingt. Wir wollen schon viel belohnt. Belohnung, Goldmedaille wäre schon schön, aber dafür noch was aushalten. Es geht aber nicht ohne. Das hängt zusammen. Ich wünsche mir, dass wir diesen Gott als Vater mehr und mehr erkennen und mehr begeistert sind und mehr, auch wenn wir einen irdischen Vater, der versagt hat, hinten und vorne, das ist egal. Wir dürfen lernen, dem Gott der Bibel, der sich offenbart, den Jesus Christus uns zeigt, zu vertrauen und ruhig ihn herausfordern. Ich ermutige unsere Gäste immer, Gott ist ein erlebbarer Gott. Das ist nicht Theorie. Das sind nicht Wahrheiten, an die wir glauben. Wir glauben an eine Person. Wir glauben an eine, dass wir eine lebendige Beziehung zu diesem Gott haben dürfen und der uns auch Erlebnisse mit ihm schenkt, das auch greifbar ist. Das wünsche ich euch, dass ihr das auch erlebt. Mein barmherziger Vater, verzeiht mir alle meine Fehler, hört auf meine Gebete und sorgt für mich, damit ich am Ende sogar eine Belohnung bekomme. Das wünsche ich mir, dass wir so ein tolles Gottesbild haben und immer mehr begeistert sind, uns immer leichter fällt, ihm noch mehr zu vertrauen, weil wir erleben, wie es sich lohnt, diesem Vater im Himmel zu vertrauen und diesen Vater anzubeten, diesen Vater zu respektieren, diesen Vater groß zu machen. Und ich hoffe, dass wir das, wie gesagt, trotz Versagens unserer eigenen Väter selbst vielleicht ein Stück weit uns prägen lassen von dem Bild, was Gott uns vermittelt. Und selbst gute Väter oder Mütter sind, die wieder positiv andere fördern im Glauben. Gott kann einen neuen Anfang mit uns setzen, sage ich ganz oft unseren Gästen. Auch wenn ihr meint, automatisch macht man ja die gleichen Fehler der Eltern auch nach. Aber man kann diesen Bann brechen. Jetzt lebe ich mit dem Herrn. Jetzt habe ich den Heiligen Geist. Jetzt kann Gott mich gebrauchen, dass ich nicht so bin oder werde wie meine Väter, sondern dass ich es besser mache. Und dass ich erwarte, Gott gebraucht mich als Vater für meine Kinder oder als Vater oder Mutter im Glauben. Glaubensväter sind ja auch ganz wichtig. Da sehnen sich Menschen danach, junge Leute, die sehnen sich nach Glaubensvätern, nach geistlichen Vätern und Müttern und die sind so rar. Sind wir bereit, solche zu werden? Sind wir bereit, Väter und Mütter im Glauben zu werden und selbst von Gott zu erwarten, dass er es für uns ist und uns dann umprägt und ermutigt, geistliche Väter und Mütter zu werden? Das wünschen wir uns allen. Amen. Später noch. Herr Jesus Christus, unser Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken für alles, was wir erkennen dürfen aus deinem Wort. Wir danken dir für die Errettung aus Gnade. Und wenn wir überlegt haben, dass du, Vater im Himmel, deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, sondern in die Welt gegeben hast. Was ist das für ein Sorgetragen? Du hast alles möglich gemacht, damit wir gerettet werden können. Und obwohl viele ja den Sohn ablehnen und dich nicht aufnehmen, so bist du immer noch gnädig und wir leben immer noch in der Gnadenzeit. Es ist immer noch die Möglichkeit zur Umkehr. Danke, dass noch Menschen gerettet werden können. Danke, dass wir verändert werden können in dein Bild. Danke für deine Treue und deine Geduld. Danke, dass du barmherzig mit uns bist und dass du immer wieder Sünde vergibst. Und lass uns erleben, Herr, wie du für uns sorgst, gerade im Blick auf die Zukunft. Sei es die Corona-Krise, sei es andere Krisen, Todesfälle oder was auch immer noch kommt, Gemeindeprobleme. Danke, dass es deine Gemeinde ist. Danke, dass du der Herr bist des Universums. Und danke, dass du auch mein Herr und Heiland bist und mein Vater im Himmel. Und lass uns lernen, diese Beziehung zu dir zu pflegen und auch zu genießen und Großes von dir erwarten. Danke, dass du uns nie enttäuschst. Amen.